Gut.
Hi Lukas, ne?
Hi Niklas, fangen wir an.
Yes. Hi. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Oh. Was nehmen wir da an? Das meinst du doch.
Ja, ja.
So. Hast du noch Haggis oder ist schon, haben wir alles aufgegessen?
Wir haben alles bis auf den letzten Darm.
Ja, bis auf den letzten Enddarm. Oh, okay.
Gedärme in die Gedärme.
Haggis ist eine Spezialität aus der schottischen Küche und besteht aus dem Magen eines Schafes. Paunch genannt, das mit Herz, Leber, Lunge, Nierenfett vom Schaf, Zwiebeln und Hafermehl gefüllt wird.
Oh, kein Darm, sondern Magen.
Es ist Magen, genau. Also der, was es umgibt, ist der Magen eines Schafs.
Ja, ja. Quasi ein,
wär's eine Bratwurst.
Ein kulinarischer Dudelsack.
Cheers. Ja. Abgefahrenen Motherfucker, ey, warum machen? Wer erfindet sowas? Wer hat sich mal da hingesetzt und das einfach so in so einem satanischen Ritual irgendwo in den fucking Highlands zusammengeschustert? Mm. Haggis.
In so einem satanischen Ritual.
Ja, ist doch so, oder? Muss die ganzen Tiere töten dafür und die komischen Dinge rausnehmen.
Ich finde, das ist halt nicht so weit weg von so diesem typischen amerikanischen Thanksgiving Turkey, wo man auch einfach einem Tier andere Tiere reinstopft.
Es ist in einem fucking Schafdarm.
Ja, Magen, hast halt die Hülle vom Rest des Tieres weggemacht. Meine Güte, die kann man halt irgendwie noch anderweitig verwertet haben.
Nierenfett.
Ja, okay, bei Nierenfett hast du mich.
Kann man das kaufen? Gibt man irgendwo in Glasgow einfach so in so einen Laden? So, ja, mal ein Kilo Nierenfett bitte noch.
Ja, so ein Glas eingemachtes Nierenfett.
Vom Schaf, vom Pferd, vom Menschen. Was willst du?
Nierenfett.
Ja.
Oh. Ja, Mai.
Okay.
Cool.
Also, es geht um Schottland mal wieder, wie in der letzten Episode.
Ei.
Wir haben gerade Clash at the Castle Scotland geguckt.
Ei.
Ja.
Ja.
Und, wie geht's dir so damit?
Ich bin immer noch... Main Event hat mich emotional fertig gemacht.
Mich auch. Und zwar aus Gründen, die gar nicht geplant waren.
Ja, davon gehe ich aus, ja. Ja. Dass es nicht so gedacht war, aber es hat mich dadurch doll gepackt.
Ja. Ja. Stimmt, eine Dramatik, die man eigentlich echt nicht wollte, aber die dann irgendwie krass war und zumindest, ja, weiß nicht, so eine Sensation irgendwie hervorgerufen haben.
Ja, aber es ist halt schon geil. Also das gehört halt auch irgendwie zu Live-Show und Live-Storytelling, was wir im Endeffekt haben, dass immer wieder irgendwas passieren kann, was so nicht geplant war, was dazu führt, dass man Dinge einfach spontan irgendwie einfangen muss, und das hat also dem Match eine irre Dramatik gegeben.
Ja.
Das ist wirklich so.
Hat's aber nur so machen können, weil eben Damian Priest vor allem und aber auch Drew McIntyre das, was da passiert ist, was wir gleich erklären, wunderbar in eine neue Match-Story eingepackt haben. Also Match-Story ist vielleicht zu viel gesagt, aber sie haben einfach wahnsinnig gut damit improvisiert und durchgezogen.
Vor allem das.
Wow. Also Damian Priest wollte irgendwann nach draußen springen mit seinem Signature Jump, so, wo er quasi mit einem Fuß auf dem mittleren Ringseil verharrt und sich dann rüber wirft, um nach draußen zu springen, so, und hat sich wirklich so verfangen mit diesem einen Fuß dann, dass er zwischen zwei Ringseilen stecken blieb, was so unangenehm aussah, weil das komplette Bein verdreht hat und er dann auch noch so mit Schulter, Hals irgendwie auf dem Ring Apron gelandet ist. Das war eine der unangenehmsten Landungen, die ich so gesehen habe in den letzten Jahren.
Ja, vor allem, weil er klappte halt so rüber, und ich meine, es ist kein kleiner Mann, ne? So, klappt so übers oberste Ringseil drüber und bleibt hängen, kommt dabei, wie du sagtest, so irgendwie komisch auf dem Apron auf, aber bleibt dann halt auch einfach hängen und ist quasi machtlos. So, auch der Ref hat es nicht geschafft, ihn da rauszuheben. Und alle sind dort erstmal mit dieser Realität konfrontiert und müssen erstmal überlegen, wie zur Hölle sie das jetzt gerade auflösen wollen, sowohl tatsächlich, um weitermachen zu können, als auch erzählerisch einfangen.
Genau, man hat dann erstmal also produktionstechnisch ganz gut reagiert, indem man einfach ein Close-Up auf Drew McIntyre gemacht hat. So. Ja. Und währenddessen haben Damian Priest und der Ref sich wahrscheinlich unterhalten. Drew McIntyre hatte erst den Impuls, Damian Priest zu befreien, weil er einfach gesehen hat, dass sein Kollege in einer wirklich richtig miesen Situation ist und vielleicht jetzt sich sonst was gebrochen hat.
Ja.
Oder gerissen hat. und wollte dann erstmal so dahin gehen und irgendwie so helfen, aber hat es dann irgendwie gelassen im letzten Impuls und haben sie Damien Priest befreien können und ey, der hat einfach durchgezogen, dieses Match.
Hat er durchgezogen.
Dinge gemacht, wo wir uns, also wir saßen hier eben, bei jedem Move, den er gemacht hat, diese Power-Moves und sowas, haben wir gesagt, oh Mann, macht er das jetzt wirklich, oh, hat er das getan? Und so, mit einem wirklich ledierten Knie. Also wir wissen bis heute nicht, heute ist Montag, wir wissen nicht, was da jetzt wirklich passiert ist. Es ist auf jeden Fall eine Verletzung.
Davon ist auszugehen, ja.
Fakt ist, er konnte das Bein nicht wirklich gut belasten in diesem Match. So, das hat man gesehen. Egal, wie schlimm jetzt die Verletzung ist
oder
nicht. Er konnte eigentlich nicht wissen, was er hat. Und er wusste nur, dass es wirklich einfach schmerzhaft ist und weird. Aber er hat es auf eine meisterhafte Art durchgezogen. Also allen Respekt hier, Damien Priest. Ey. Das war der Abend seiner Karriere so für mich.
Voll. Also das war so ein krasses Charaktermatch letztendlich. Mhm. So, weil am Ende stand, und das wussten wir natürlich zu dem Zeitpunkt nicht, wir haben noch so während des Guckens darüber gesprochen, jetzt opfert er sich dafür Drew auf. Mhm. So. Und das stimmt auch immer noch, aber es war insoweit nicht für Drew, als dass Drew nicht gewonnen hat am Ende des Tages. Aber er opfert sich ja trotzdem für Drew auf, weil ich meine, als Damien Priest kannst du in dem Match schon die Reißleine ziehen, du bist Champ, so, und halt sagen, ey, wir müssen das früher beenden.
Ja.
Und dann findest du halt irgendwie einen Ausweg. Das Match endet, wie gesagt, einfach früher, hätte man machen können, gab Gelegenheiten dafür, auch mit dem CM Punk-Gimmick, was dann am Ende drin war. Aber selbst wenn Drew hier halt nicht den Sieg davontragen sollte, du nimmst Drew halt einfach 15 Minuten, weil das passierte wirklich früh im Match, vor den heimischen Fans, die ja erst einmal aufgestachelt werden sollten, hin zu unser Boy Drew holt ihn, so damit die Dramatik für diesen CM Punk-Moment gegeben ist. Und das ist schon bemerkenswert und krass, finde ich, in diesem Moment, in so einem Match, halt einfach ad hoc zu sagen, okay, fuck it. Mein Bein ist jetzt eh gefickt, so, egal was ist. Ich weiß nicht, ob ich morgen im Krankenhaus bin oder bei Raw stehe. Scheiß drauf. Ja. Oder übermorgen. Das war ja Samstag. Wir ziehen das jetzt durch und versuchen, den Moment noch so groß zu machen, wie geht. So.
Ja.
Das machen wir jetzt einfach.
Ja.
Hut ab.
Das kann in dem Moment niemand anderes entscheiden als Damien Priest selbst. Und das hat er gemacht. So. Es gab noch nach dem Match, nach dem Pin, gab es noch ein kurzes Gespräch, quasi, als Priest so auf Drew McIntyre lag und sie ein paar Worte gewechselt haben. Da hätte ich gerne mal gehört, was die gesagt haben, so.
Ja.
Weil das war von McIntyre bestimmt so ein alter Danke, Mann, so. Mhm. Das war mein Moment hier, so irgendwie. Also, weil es ist ja egal, ob er gewinnt oder nicht, so. Es ist einfach, wie du schon richtig sagst, das ist einfach sein Match, so.
Ja.
In diesem Jahr. Das ist größer wahrscheinlich als WrestleMania für ihn. So, kann ich mir vorstellen.
Denke ich auch.
Vom Emotionalen her und wie er so pumped war vorher auch und so. Ja, also wow, also wirklich heftige Nummer. Ich hoffe, Damien Priest hat sich wirklich nichts Schlimmes getan, so.
Ja.
Irgendwelche haltlosen Medienberichte aktuell an diesem Montag um 17.07 Uhr sagen, dass es wohl nicht so schlimm ist, aber wer weiß das schon.
Wer weiß das schon. Egal, ob sie es nur gut verkauft haben oder ob es also wirklich Zähne zusammengebissen und einfach entgegen allen Umständen durchgezogen war. Das schon, wie gesagt, eine sehr große Willensleistung an der Stelle, das einfach auch einfach zu machen, so, weil, also wenn man drauf achtet, ne, wie Priest halt einfach sich anders bewegt, weil er bei allen möglichen Moves das Gewicht anders verlagert. Es fing ja an mit diesem Razor's Edge, dass dieser Wahnsinnige einfach einen scheiß Razor's Edge macht und
mit so einem Büffel
und diesen, also wirklich, ne?
Ja.
Dieses verdammte schottische Rindfieder auf die Schulter nimmt und dann auf einem Bein einfach von sich stößt.
Ja. Ja, Mann.
Krass. Wirklich.
Seine ganzen Thoughts of Heavens hat er halt anders machen müssen. Normal ist das so ein Sit-Down-Ding, dass du den Gegner quasi zwischen dich so legst, so wenn du runterkommst. Das konnte er so nicht machen jetzt irgendwie, weil er das Bein wahrscheinlich nicht so nach außen knicken wollte. Deswegen hat er sich immer nach links abgerollt dabei. Ja. So war es halt ein normaler Chokeslam, bei dem er zur Seite rüberfällt. So. Er musste so viel machen, ohne Scheiß. Ey, alle möglichen Läufe einfach durch den Ring, so, ne? Musste
Kicks.
Er anders machen. Er hat gekickt, dass er die überhaupt noch gemacht hat.
Ja. einfach wie ein Wahnsinniger noch Kicks durchgezogen, so, also mit beiden Beinen auch als, also er hat beide Beine halt mal ausprobiert, was geht.
Ja.
So, als Standbein ging es besser als Kickbein.
Stimmt.
Strecken konnte das nicht so gut so, weil am Ende ist er bei einem, als er den so hochkicken wollte, da hat das Bein nachgegeben, das wollte dann nicht mehr, aber als Standbein hat es irgendwie noch funktioniert.
Müsste man jetzt irgendwie Physio sein oder so, um zu checken, was da wohl irgendwie lädiert wurde.
Ja. Aber also, Respekt, wirklich großer Respekt. Ist aber auch für, also gilt tatsächlich für alle Beteiligten hier so, weil alle mussten super schnell irgendwie reagieren. Mhm. Zurück zu dem Moment, wo Damien Priest da so hängen bleibt. Und diese kurze Verwirrung war erstmal wild und sicherlich auch irgendwie komisch. Aber dass dann der Ref im Prinzip Drew wegschickt, als der impulsmäßig helfen will, ist sowohl aus der Sicherheits- als auch aus der Match-Story-Perspektive eigentlich genau richtig.
Ja.
Weil es ist total logisch so, nee, wir sehen, hier ist etwas schiefgelaufen, du darfst dich jetzt nicht einmischen, ich schick dich weg. So wie sonst ja auch es Rope-Breaks gibt, wenn Leute andere angreifen, während sie in die Seile greifen. So, ne? Der ist wehrlos, nein, machst du nicht. Drew ist so, okay, hat erstmal keinen Plan und dreht sich um und beleidigt einfach erst einmal
Corey Leute. Graves oder
genau,
so, ja.
Ne? Corey. Erstmal Richtung Announce-Table. Was genau richtig ist, so, weil Aufmerksamkeit weglenken, die Produktion macht es ja, wie du vorhin schon gesagt hast, genau richtig, fängt sein Gesicht ein. Und dann ist Corey Graves der Erste, der das inhaltlich zum Glück dann auch richtig einordnet, weil kam ich in dem Moment auch nicht drauf. Ich war halt so bei, okay, Rope Break, aber Corey Graves sagt dann halt geistesgegenwärtig so, ey, so kann Drew das Match halt nicht gewinnen. Wenn Damien in den Seilen ist, so, dann also, so, er kann ihn nicht pinnen, er kann nicht ausgezählt werden, er kann gar nichts machen, er kann keine Submission, es gibt immer Rope Breaks, so kann er nicht gewinnen. Also hatten sie eine Lösung dafür, warum er da raus muss und warum das auch in Drews Interesse ist. Und das hat Drew dann auch aufgegriffen. Gut, das plant man nicht. Das hat man nicht einfach so in der Hosentasche, dass man dann diesen Satz auspackt so und so kommuniziert und so handelt. Das war stabil improvisiert.
Ja, so skurril, ne? Das sind also diese Sache, wo ein Körperteil, meistens sind es die Arme von Wrestlern, zwischen obersten und mittleren Ringseil gefesselt werden. Das wird immer hart inszeniert, um Leute dann halt so für den Moment, für irgendeine Aktion, Segment zu fixieren, so, ne? Dass das aus einem spontanen Unfall heraus passiert.
Ey, das habe ich noch nie gesehen.
Nee. Und normalerweise, wenn das so die Arme sind oder so, kannst du das ja auch ganz einfach durch eine Gewichtsverlagerung da rausziehen. Ja. Das Blöde ist halt nur, hier hängt halt das komplette Körpergewicht von Damien Priest dagegen.
Oh Gott.
So, ne? Also, der hat ja tatsächlich das mittlere Ringseil mit seinem Fuß hochgezogen und über das oberste und hing dann dazwischen. Also, ne, weil er ist ja daneben getreten, sondern hat das wirklich so mitgerissen. Oh, das muss auch eine Kraft sein, die da auf seinen Fuß wirkt.
Ich kann froh sein, dass er das Genick auch nicht gebrochen hat, weil du kannst ja auch kaum noch kontrollieren, wie du landest.
Ja.
Und das ist ja ein Apron so, ne?
Ja, ja.
Boah, ich muss mal gerade diese Haggis-Bilder ausmachen. Ich hab hier noch so komische Mägen.
Aber das ist schon echt krass. Ich meine, vielleicht, ich möchte fast sagen, im besten Fall hat sich Priest vielleicht den Fuß verstaucht oder so. Und es ist gar nicht das Knie. Weil ich hätte gedacht, das ist das Knie.
Er ist halt so immer aufs Knie gegangen, ne? Also nee, das war nicht der Fuß. Also so, wie er sich bewegt hat, so, das war im Match sah man ja, wie er sich bewegt hat, das war das Knie.
Wäre auch mein Impuls von seinen Bewegungen her, das zu denken, aber besser für ihn wäre es, wenn es der Fuß ist.
Aber die Verletzung, also wenn man so da hängen bleibt und so, das geht ja auch aufs Knie in erster Linie. Fuß, klar, ist halt auch immer so, aber normal verdrehst du dir das Knie bei sowas.
Oh. Ja, ich will da auch nicht dran denken. Mal gucken.
Ja.
Er wird bei Raw sicherlich irgendwas erzählen.
Er wird entweder da sein und den Titel abgeben müssen.
Hm.
Oder er wird sagen, ja, oh, zwei Wochen raus jetzt. Weiß nicht.
Ja. Also wirklich keine Ahnung.
Heute Abend ist Raw. Wieder in den Staaten, glaube ich, ne? Fliegen zurück, ne?
Keine Ahnung.
Ja, werden Sonntag zurückgeflogen sein. Eigentlich ist mal das SmackDown nur in dem Heimatland international gesehen. Ja,
ich hoffe, das Beste. Haben Sie nicht gesagt Chicago? Weiß ich nicht genau.
Chicago wäre lustig wegen Punk.
Ja, eben. Deswegen. Ich meine, dass der Name Chicago ist tatsächlich gefallen in den letzten Wochen WWE, aber es kann auch SmackDown sein. Es würde sich aber für Raw anbieten aus genannten Gründen.
Wir sind ja gerade beim Main Event, deswegen können wir auch noch sagen, wie das endete.
Nämlich, lass uns beim Main Event bleiben erstmal, ja.
Es endete nämlich genauso, wie ich es vorausgesagt habe in unserer Preview. Krass, da waren so 7 zu viel, weißt du?
Ja, schon.
So 7, würde ich sagen.
Ich habe auch echt gewartet.
Ja. Vielleicht mache ich das öfter noch in dieser Episode, dass ich einfach Dinge ein bisschen zu lang ziehe, so.
Ja.
Irgendwas.
Gut.
Mal eine zu lange Pause auch mal einlege zwischendurch und so. Mal gucken.
Nachdem du zuletzt in vergangenen Episoden schon Abmoderation zu lang gezogen hast.
Das definitiv.
Ist nur konsequent, damit weiterzumachen und das auch über die Episoden zu verteilen.
Gott, ja. Yo, Christoph Maria Punk hat eingegriffen. Also, ne, der Ref war irgendwann mal, war raus, wurde tot gemacht. Und dann kam es zum Claymore. Drew McIntyre pinnt Damian Priest, dauert ewig, bis der Ref kommt. Der Ref, der rauskommt, der Ersatzref ist CM Punk. Was produktionstechnisch wundervoll eingefangen wurde, weil die Kamera so lag, dass man nur den Slide eines Referees sah.
Ja.
Und erst quasi mit dem Hochkommen und dem Realisieren von Drew McIntyre, der sich wunderte, warum der Three-Count nicht kommt nach dem Two-Count, sah man dann, dass es wirklich CM Punk ist. Weil es gibt noch einen Ref, der hat auch so eine eklig nach hinten geklatschte Frisur.
Ja.
Der hätte, so, es hätte auch der sein können.
Der hätte es sein können.
Ja, und ja, dann sah man halt eben CM Punk. Hat eingegriffen mit Ref-Shirt an. Hat dann noch einen Low-Blow an McIntyre verteilt.
Jo, aber ein Tritt in die Eier.
Tritt in die Eier. Letzter House of Heaven. Ja. Und Priest gewinnt hier in Schottland gegen Drew McIntyre.
Ja.
Und WWE nimmt in Kauf, und wir haben darüber in der Preview diskutiert, als ich noch sagte, kann ich das tippen, dass Punk jetzt so als Heel dargestellt wird, zumindest in Schottland? Ja, sie haben es gemacht.
Sie haben es gemacht.
Ja.
Sie haben es tatsächlich gemacht. Und das hat Eier.
Das hat Eier, aber das ist halt eben das.
Hat Haggis auch Eier drin? Oder besteht es nur aus Fleisch in einem Magen drin?
Geschlossenen Tab wieder öffnen.
Also es hat auf jeden Fall Zwiebeln waren dabei und sonst eigentlich nur andere Fleischarten oder?
Ich glaube, man will ein bisschen auf Cholesterin achten, so, da hat man die Eier da drin. Ja. Die Eier da rausgelassen. Keine Eier im Haggis.
Okay. Alles klar. Das H in Haggis steht für healthy. Das
ja.
War der Haggis? Healthy animal, genitals, guts, interior stuff.
Oh Gott, ey. So. Hier, geil, auch bei Wiki steht auch, in Deutschland gibt es mit dem Pfälzer Saumagen, um die Pfalz bei so einer Monstrosität nicht außen vor zu lassen, einfach noch so ein Pandor dazu. Der Pfälzer Saumagen.
Deutsche Haggis einfach.
Das deutsche Haggis. Ey, Mann, Sven, ich habe das nicht irgendwie konstruiert hier gerade. Es ist wirklich, es steht hier einfach.
Diese Pfalz, ey.
Weil ich glaube, wobei da nicht so ein abgefuckter Scheiß drin ist. Die haben vielleicht mal so einen Kobold oder Ork oder so da drin in der Pfalz. Aber wobei, ja gut, die große Gemeinsamkeit ist, dass es eben auch in einem Magen passiert. Ja. Im Schweinemagen. Boah, eklige Episode. Das ist eine eklige Episode bisher. Es geht um wirklich abartiges Essen und um fiese Verletzungen.
Ja.
Himmel, wir müssen irgendwas, was ist denn... Wenn mir schlecht war als Kind, habe ich immer an Prickelpit gedacht. So Brause.
Ach so.
Weiß ich auch nicht, warum.
Was trinkst du heute?
Heute mal ein Lamsbräu.
Oh, okay.
Neumarkter Lamsbräu.
Ja, ich habe mich für ein Paulaner Spezi entschieden.
Ja, das hattest du schon mal. Das ist jetzt nicht so neu. Du hattest schon mal irgendwann Spezi.
Ja, aber in der engeren Auswahl dachte ich mir heute mal wieder so. Ja.
Gezuckert auch heute, ungewöhnlich.
Ja, es war ja
nach 3 Stunden gucken.
Ja, eben, genau. Ich brauche so ein bisschen wieder Wachmacher. Ja, also mutig tatsächlich, das mit CM Punk so durchzuziehen, weil hat ja schon eine relativ, also CM Punk ist bisher halt einfach weitgehend face-ish aufgetreten und das ist schon eine ziemliche klare Heel-Nummer.
In Schottland,
ja. Genau, aber auch generell, als Aktion ist es schon eine Heel-Aktion. Ja. So. Und ich finde es aber geil, dass man gerade bei Drew McIntyre und CM Punk also, weil wir hatten es ja auch in der Preview, dass Drew McIntyre zumindest zuletzt jetzt in Vorbereitung auf Clash at the Castle sein Heel-Verhalten zurückgenommen hat. Hm. Ich will nicht sagen, darauf verzichtet und irgendwie geturnt, das wäre viel zu weit gefasst, aber zumindest ein bisschen, ne, toned down.
Ja.
Und ich find's eigentlich geil,
toned down!
Drew McIntyre und CM Punk.
Toned down ist turn.
Beide einfach mit ihren Charakteren für sich sprechen zu lassen und wirklich so ein bisschen zu gucken, einfach das Publikum entscheiden zu lassen, wen sie denn jetzt cooler finden und wen nicht. Mhm. So, und beide einfach so arschlochig sein lassen zu wollen, wie sie wollen, so lustig, wie sie wollen, in ihren Sprüchen so hart, wie sie wollen und einfach mal zu schauen, was dabei rauskommt aus der Dynamik, weil beide geben das ja voll her.
gerade bei, also bei Punk weiß man, dass der das kann, wenn man ihn so die Leine weglässt. So. Mhm. Bei Drew McIntyre wusste man das, glaube ich, vor ein paar Jahren noch nicht, weiß aber jetzt, dass der einfach unfassbar gut ist. So.
Ja.
Der hat ja eine extreme Entwicklung gemacht, charakterlich, promotechnisch und so. Ja. Deswegen kann man diese beiden Hunde wirklich von der Leine lassen und die tun jetzt, was sie wollen. Das hat man ja auch gesehen, jetzt so, nachdem CM Punk halt McIntyre das Match versaut hat, da ist er ja noch irgendwie ins Publikum gegangen, also CM Punk, und hat sich noch da irgendwie mit so CM Punk-Freunden, die so T-Shirts von ihm hatten, irgendwie noch so dahingelegt, hat Selfies gemacht mit irgendwelchen Leuten noch. Also das ist alles nicht so, da ist keine klare Vorgabe, verhalte dich jetzt unbedingt so oder so. Wir wollen genau diese eine Wahrnehmung erzeugen.
Ja.
Und jetzt sind sie halt am Wochenende wieder, beziehungsweise Montag wieder in den Staaten. Da ist dann eh nochmal ein anderes Gemengelage so.
Ja.
Da ist ja CM Punk eigentlich, wie du schon sagst, eher facig und McIntyre eher heelisch. Ist geil, das Mann, das ist ein Aufbau für SummerSlam.
Ja.
Das wird, also McIntyre wird durchdrehen jetzt,
ja.
So, weil CM Punk ihm wirklich sau viel versaut hat,
ja.
Seit Mania. Und diese Fehde ist die krasseste Fehde gerade im Wrestling. Für mich.
Ja.
So, das ist das Krasseste. Die hat einen unfassbaren Aufbau. Bemerkenswerterweise, während der eine von dem verletzt monatelang raus war oder wochenlang, und Drew McIntyre diese Fehde alleine weitergemacht hat, mit Social Media ganz viel gearbeitet hat. Und dadurch, dass man da so feinfühlig und kreativ vorgegangen ist und auch innovativ, hat man jetzt hier eine Situation geschaffen, die man wundervoll nach, wo findet SummerSlam statt?
Cleveland
ziehen kann. Ja, weiß nicht, was man nach Cleveland zieht, aber SummerSlam jedenfalls. Da wird das kombinieren, da lege ich mich fest.
Meinst du, Punk ist schon fit bis dahin?
Probably. Ja, er konnte ja, wobei, sein, er konnte, also meine Theorie ist, dass er den Three Count nur nicht machen konnte, weil sein Trizeps aufgegeben hat. Vielleicht ist er doch noch nicht fit.
Ja.
Ja.
Ja, bis SummerSlam hat er noch ein bisschen Zeit zum Rehaben, ist jetzt erstmal Money in the Bank.
Ja.
Was übrigens auch eine nette Gnadenfrist für Damian Priest ist, ne? Du musst kein Titelmatch haben bei Money in the Bank.
Stimmt.
So, während Leute darum buhlen, wer dich herausfordern darf, wenn er halt den Koffer hat. So, du kannst auch als Damian Priest, als ehemaliger Kofferträger eben genau dich auf diese Rolle zurückziehen und halt sagen so, ja, nehmt euch ein Beispiel an mir, ich hab's geschafft, dies, das.
Ja.
So, und das einfach weitgehend das Geschehen kommentieren und dann, hoffentlich bis SummerSlam ausgeheilt sein, so, ne?
Wenn es nur irgendwas angerissen ist oder so ein angerissener Meniskus oder sowas, keine Ahnung. Dann ist das vielleicht in ein paar Wochen wieder okay, so, ne? Ein bisschen Spucke dran, ein bisschen Kleber, ein bisschen Haggis reinschmieren, fertig. Bisschen Nierenfett dran.
Priest hat wirklich den krassen Vorteil, dass er halt auch einfach ohne Matches genügend zu tun hat vor den Kameras, so.
Ja.
Ich meine,
Judgment Day Business.
Ja. Judgment Day hat auch ohne Damian Priest genug Story zu bieten und auch wenn Damian Priest verletzt ist, gibt es genug Leute, die ja im Prinzip seinen Dienst im Ring machen können, während er halt einfach den Dienst am Mikro macht. Also das ist schon eine gute Ausgangslage für ihn mit dem Stable und der Dynamik, die dort halt gerade so abgeht. Könnte er schon schlimmer haben. Aber zurück zu Punk und Drew McIntyre. Ey, das ist halt so eine krasse, krasse Meisterleistung hinsichtlich aus der Not eine Tugend machen.
Ja, stimmt. Ja.
Da verletzt sich ein Penner halt einfach beim Royal Rumble und du schaffst es ein halbes Jahr seitdem. Ein halbes Jahr. Daraus eine der, also emotional tatsächlich mitreißendsten Stories zu erzählen, die du halt gerade hast. So, weil es einfach wirklich zwei Typen sind, die legitimerweise mir verkaufen, dass sie sich richtig scheiße finden und dem anderen auf jeden Fall einen auswischen wollen, so. Ja. Und beide sich ja gegenseitig einreden, dass sie besessen voneinander seien, so ungefähr.
Genau.
Und es immer die Frage ist, wer ist dem anderen eine Nasenspitze voraus, so. Und immer dann, wenn man CM Punk vergessen hat, es außer dir natürlich, du vergisst CM Punk niemals. Dann taucht er halt wieder auf und dann dreht Drew wieder durch, gerade wo er dachte, er hat's geschafft, das hinter sich zu lassen. So, ich stell mir auch Drews Therapeut oder Therapeutin vor, wie sie so ist, so, oh, Drew, we talked about this.
So eine Schotte, ne?
Ja.
Stimmt, sonst versteht man sicher nicht.
Ja. Eben, ich glaube, wenn Drew frei von der Leber spricht, dann vom Nierenfett spricht, verstehst du gar nichts mehr.
Ja.
Ja, so. Und also wirklich, ne, das produziert halt einfach nachhaltig großartiges Material bis hin zu diesem Match. Obwohl, du hast ja richtig gesagt, CM Punk halt einfach verletzt ist und rehabt so und nur so mal alle paar Wochen auftaucht. Es ist fantastisch. Es ist wirklich fantastisch.
Ist es, ja. Also wie geil im Endeffekt, dass auch Drew McIntyre wirklich auch dann beim Royal Rumble für die Verletzung zuständig war, ne? Was heißt zuständig, ne? Aber sie passierte während einem DDT von McIntyre.
Ja, sie für sich claimen konnte und man das halt auch schnell gemacht hat, muss man ja auch
sofort
sagen.
Ne? Sofort. So. Geil, ey.
Ja. Das ist schon geil. Und auch wie Drew das aber zwischendurch im Gedächtnis hält, ne?
Ja.
So, weil in jeder Promo, auch wenn er eigentlich was anderes zu tun hat, so, und sich mit Damian Priest nette Rededuelle geliefert hat, jedes Mal taucht CM Punk auf, entweder von ihm oder weil jemand anders das sagt.
Ja.
So, und Drew McIntyre appelliert halt damals bei Seth Rollins, jetzt wieder bei Damian Priest daran, Focus! So, so. Und dann taucht CM Punk auf und weg ist der Focus.
Ja.
Es ist wirklich
stimmt, ja.
Schon sehr schön erzählt. Wie gesagt, aber aus der Not eine Tugend gemacht. So. Großartig.
Ja, also insgesamt jetzt auch mit der ganzen Dramatik ein wunderschönes Main Event.
Tatsache.
Ein ganz tolles Match.
Ja.
20 Minuten, wirklich Drama. So, Fans waren irre dabei.
Ja.
Ja, wir haben noch gar nicht so über die Fans gesprochen jetzt, ne? Aber wir wissen ja jetzt so ungefähr schon, auch wegen der Smackdown und so, wissen wir ja schon ungefähr, was wir zu erwarten hatten, so. Ja, war halt wirklich einfach die Sause, die man erwarten konnte. Hat es für dich noch Clash at the Castle Cardiff übertroffen, so? Von Stimmung her und so?
Nee.
War ungefähr das Gleiche, also einfach die Insel Gaudi.
Ja.
Ist ein so ein Ding, ne?
Ja, fand ich schon. Ja, ehrlich gesagt, ja. Vielleicht hat mich Cardiff sogar ein bisschen mehr gepackt, aber das hat auch mit dem Event sicherlich zu tun gehabt und auch da mit so einer einsetzenden Gewöhnung. Also mir ist der Talk von den International Shows, bei denen die Crowds extra crazy sind, auch gerade einfach ein bisschen zu laut. Mhm. So, auch ich brauche auch kein Dezibelmesser so dabei, weil
104, Mann!
Echt, also weißt du, jetzt halt emotionale Ausbrüche zu quantifizieren, um daraus halt irgendwie nochmal einen Wettbewerb zu machen, ist halt so, weiß ich nicht, macht es für mich jetzt halt auch einfach nicht geiler. So. Mhm. Und ich würde auch diese Crowd hier deutlich hinten anstellen, hinter dem Gaudi, den Lyon uns gegeben hat. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil es kein Wettbewerb. Trotzdem, ne, in Berlin.
Außer, es geht darum, dass wir in Berlin die geilsten sind. Für mich ist das ein klarer Wettbewerb. Ich will Franzosen und Schotten einfach in den Boden schreien.
Ja. Franzosen und Schotten in den Boden schreien. Das ist ein guter... Es könnte so ein EM-Motto sein. Zu Gast bei Freunden, Franzosen und Schotten in den Boden schreien. Das ist für mich eine Liga.
Ja. Ja, genau. Ja.
Ja. Ja, krass. Aber okay, das heißt, Drew McIntyre, CM Punk bleibt eine der geilsten und asozialsten Storylines, die wir haben. Und Damian Priest, hoffentlich nicht langzeitverletzt, aber selbst wenn er jetzt ein bisschen ausfallen sollte, solange das jetzt keine Sache von einem halben Jahr ist, weil das Kreuzband durch ist oder so, könnte sogar mit Titel aus der Nummer rauskommen, oder?
Klar.
Ja.
Absolut. Ansonsten kriegt halt Dominic Mysterio den Titel erstmal interimsmäßig.
Ja.
Freebird-Regel.
Ja. Ja. Stimmt. Guter Gedanke.
Das wäre geil. Mit Liv Morgan dann, Königspaar. Wow, ja.
Hei, hei, hei. Nee, aber also tatsächlich, ne, muss man ja auch sagen, Damian Priest fällt hier in ein weiches Bett. Gut für ihn.
Jo, was hatten wir noch auf dieser Card? 4 andere Matches?
Ja.
Es fing an mit einem I Quit Match. Wie fandst du die Entscheidung? Cody Rhodes gegen AJ Styles als Opener.
I Quit Match ist das letzte Match, das ich nehmen würde, um damit anzufangen, ehrlich gesagt. Aber andererseits ist es vielleicht auch, wenn du es nicht als Main Event haben kannst, die beste Position dafür. Weil ich glaube, so ein I Quit Match zwischendurch, krass, kompliziert.
I Quit Match zwischendurch, ja.
Also weißt du, da bin ich mit Polnisch aufgewachsen und dann kriege ich hier meine Zischlaute nicht auseinandersortiert. Was ist los? Und wie?
Es sind andere Zischlaute,
ja,
oder?
Das war, ja, das schon. Und so ist. Ja, 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 ja. Da geht's viel um Stimmlos oder Mitstimme und so.
Zischen ist egal. Nicht Zischen, Mann.
Zischen ist nicht Zischen. Frag mal das Monster von Loch Ness.
Oder jeden Wirt. Mal ein Zischen, Mann.
Wow, okay. Und dann nippt er am Lamsbräu. Ja. Lamsbräu auch Lammmagen tatsächlich.
Heute.
Wirklich sehr Haggis. Das ist quasi das offizielle Haggis-Bier.
Das ist das Haggis-Bier, ja. Zutaten? Natürliches Mineralwasser, Gerstenmalz, Hopfen, Nierenfett.
Gegorener Haggis. Ja, ja, aber ansonsten, also ein I-Quit-Match hat halt einfach die Eigenschaft, sich im Zweifelsfall ziemlich zu ziehen. So, weil das die Eröffnung mal, gerne mal ein bisschen dauert. Deswegen, warum nicht damit beginnen? Ist schon irgendwie in Ordnung, aber es fühlte sich schon, also für mich fühlte es sich weird an.
Ja.
Ist aber auch einfach nicht meine Lieblingsstipulation.
Ja, ich finde auch so Last Man Standing oder so finde ich eigentlich geiler.
Ja.
Also das ist immer für mich so eine Ebene, I Quit und Last Man Standing.
Ja.
Das ist so dieses, da kulminiert etwas, was halt vorher schon irgendwie gezeigt wurde in anderen Formen und das ist halt die letzte Form, wo man etwas macht, storyline-technisch. Mhm. So. Und ja, Last Man Standing ist irgendwie krasser, so finde ich. I Quit, ja, hat für mich immer das Problem, also ich persönlich will immer, dass Leute einfach so bewusstlos werden und ausgenockt werden. So im Leben. Einfach. Und
im Leben.
Und ja. Das ist ja hier.
Und darum mache ich Krav Maga. Ich sehe so ein großes 5x2 Meter Plakat, weißt du, so an der U-Bahn-Station hängend. So dein freundliches Grinsen, so verschränkte Arme, du lächelst freundlich in die Kamera, so leicht schräg guckst du rein, weißt du, den Körper so leicht eingedreht, wie auf so einem durchschnittlichen Passfoto. Ich möchte, dass Leute bewusstlos werden. Darum mache ich Krav Maga. Jetzt anmelden.
Ja. Sehe ich auch als Wahlplakat.
Ja.
Für die nächste Wahl vielleicht.
Ja.
Ja.
Schwitzpartei,
Alter. Müssen wir auch noch drüber reden. Ja. Krass. Wir müssen den Rechtsruck hier verhindern in Europa.
Ja.
Ja, was wollte ich jetzt überhaupt sagen? Ach ja, genau, Equipment.
Ja.
Und wenn dann irgendwie so 3 Crossroads kommen oder so von Cody Rhodes gegen AJ Styles, das ist cool und so, aber dann ist man ja danach erstmal fertig. Dann willst du ja gar nicht sprechen oder so. Du bist ja erstmal eigentlich wirklich im Arsch so. Und da muss man immer so sehr konstruieren, solche komischen Angstsituationen oder so, bis jemand Equipment sagt. Und das fühle ich oft nicht.
Ja.
War hier auch der Fall.
Ja, sehe ich auch so. Also ich erinnere tatsächlich ein richtig gutes I-Quit-Match und wahrscheinlich referenziere ich das jedes Mal. Und das beinhaltete halt einfach einen wimmernden Rey Mysterio. Mhm. Und es braucht halt auch ein gewisses Level an Gewalt. Ist halt einfach so. Ja. Und halt Situationen, die ausweglos scheinen. Ja. So. Und auch einfach qualvolle Submissions und so weiter. Und beide, AJ und Cody, sind halt nicht die Typen dafür. Die können es da beide draufkloppen, so, das ist auch cool. Und ich check auch aus der Storyline, warum Cody das ein I-Quit-Match daraus gemacht hat, weil halt AJ gesagt hat, ich quitte, so. Mhm. Als Antwort sehe ich das schon, aber es hat das Match halt nicht besser gemacht. So, und ich fand auch das Finish nicht geil. So, es war einfach, es kam für mich sehr aus dem heiteren Himmel. Mhm. Ich verstehe das, aber also aus so einer AJ-Perspektive, aber to be fair, man kann diesen Stufen in der Ringecke durchaus noch ausweichen und Sachen machen. Ich finde die Bedrohungslage jetzt nicht so eindeutig und schrecklich, dass ich sagen würde, okay, da muss er aufgeben, er ist völlig chancenlos, dem ausgeliefert, sein Leben steht auf dem Spiel. Ja. Ich habe es nicht gefühlt, muss ich sagen. Ich habe auch in dem Match viele andere Momente, in denen die Frage gestellt wurde, nicht gefühlt. Ich habe auch diesen Passing-Out-Moment von Cody nicht gefühlt. Mhm. Nee, das war für mich wirklich kein gutes, ich möchte sogar fast sagen, ein schlechtes I-Quit-Match, weil mir die Dramatik von I-Quit fehlte.
Ja, ja, geh ich mit. Zu dieser Passing-Out-Sache noch ein Wort. Shoutout Mario. Der schrieb noch, habe ich gelesen, dass es ja schon mal einen Passing-Out-Moment gab, nämlich in einem der wirklich bekanntesten I-Quit-Matches ever, Bret Hart gegen Stone Cold Steve Austin, WrestleMania 13. Da ist jemand ausgepasst, ich weiß gerade gar nicht mehr wer. Und dann ist das Match beendet. Eigentlich wirklich, wenn jemand wirklich bewusstlos ist, so, ne, dann ist ein Match eigentlich zu Ende. Also egal wie die Stipulation ist, so, da muss er ja Ende machen.
Der Ref muss dann eigentlich einschreiten.
Ja. Und das ist halt hier nicht passiert, so. Ja, schwierig irgendwie. Ja.
Komisch.
Ansonsten, was so technisch ablief, alles cool, sonst Cody Rhodes und AJ Styles, ne? Alles geil. So, schöne Momente drin.
Ja.
Aber genau, es war von den paar, die ich so erinnere, vielleicht das schlechteste I-Quit-Match.
Dieser eine Bump von AJ war schon geil, als er den Phenomenal Forearm mit Kette am Arm machen wollte, aber stattdessen Stuhl gegen die Fresse geworfen bekommt, dabei hinten runterfällt mit dem Kopf auf einen Tisch, der hinter ihm platziert worden war. Das ist schon eine geile Verkettung von random Stuff. Das war schon cool.
Ja.
Ja, aber ansonsten, nee.
Nächster Shoutout an die Schwitzbubble, dass Dan hat noch gesagt, so, ihn hat's gestört, dass, ich weiß gar nicht, ob männlich oder weiblich, da haben wir schon mal drüber geredet bei Q&A-Podcast, dass Dan, männlich, weiblich, Daniel, Daniela?
Naja, wie, ja.
Egal.
Neutrum halt.
Ja, das ist halt, wenn du die Mutti da hast, ne, Codys Mama war ja da.
Ja.
AJ, Alter. Geh doch hin und quäl die Mutti.
Ja.
So, dass Cody irgendwie aufgeben muss.
Ja.
Oder so, um die Mutter zu retten. Warum nimmst du sonst einen Familienangehörigen mit?
Ja.
So, ne? Irgendwie.
Das ist mega dumm halt auch.
Ja, und AJ weiß ja auch, wie man mit irgendwie Familienangehörigen umgeht. So, er hatte mit Wendy damals schon. Da war er an der anderen Seite. Das war Samoa Joe, der seine Frau bedroht hat.
Völlig das okay. Er weiß trotzdem, was man tun
könnte. Könnte sein Ziel jetzt umsetzen eigentlich, eben. Ne? Ja, weil sonst habe ich nicht verstanden, warum die Mutter da so in Szene gesetzt wird.
Wegen
wenn man nichts mit ihr macht.
Für drei Backpfeifen.
Ja.
Und wie gesagt, vielleicht hat die Familie Rhodes schottische Wurzeln.
Oder wir wissen
es nicht. Keine Ahnung. Ja. Fand ich auch irgendwie komisch. Also wirklich, in dem Moment, wo sie eingeblendet wurde, ich habe es ja auch beim Gucken gesagt, dachte ich auch so, okay, da ist AJs Druckmittel, aber ja. Gar nicht.
Komisch.
Weird. Ja, es ist also irgendwie, weiß ich nicht, wirkte bisschen so, als hätte jemand viel zu fix diese Idee gehabt, so, ey, AJ macht so Retirement-Dings und dann sagt Cody, I quit. Und dann haben wir ein I-Quit-Match. Ist doch super, oder? Ja, machen wir. So, und was macht CM Punk jetzt? Weißt du, so Autor sind dann irgendwie bei CM Punk und Drew McIntyre und kümmern sich da gar nicht mehr drum. Und keiner hat sich gefragt, was überhaupt eine gute Idee ist, das anzusetzen für die beiden. Und turns out, ist es halt nicht. Was du sagtest, Last Man Standing, hätte ich viel mehr gefühlt. Mhm. Das wäre es ja viel mehr gewesen. Ich schlag dich zusammen, bis du nicht mehr aufstehen kannst.
Ja.
So. Und dann kannst du retiren.
Auch ein gutes Wahlplakat.
Ja.
Ja. Boah, Krav Maga-Partei, ey.
Ja, ungeil. Ich fühle. Ja. Wie fühlst du dich gerade mit dem Championship-Run von Cody Rhodes bis hierher? Also so jetzt nach diesem Match auch? Weil ich meine, wir hatten jetzt zweimal AJ, Cody.
Ja. Was war davor? Logan Paul?
Ja.
Das war aber in Saudi, das haben wir nicht gesehen.
Nee.
Ja, das sind so, also man geht halt gerade nicht den Weg, Cody Rhodes halt durch irgendwelche riesigen Big-Moment-Matches zu ballern. So, ne? Also der wird gerade einfach nur, glaube ich, über seine Fäden erstmal so ein bisschen positioniert als Champ. So, und man fängt erstmal langsam an. Das finde ich grundsätzlich okay von der Idee her. So, dass du jetzt erstmal so Upper Midcard Guys holst, so, ne? So ein Logan Paul, so ein AJ Styles, das sind keine durchgehenden Main Eventer irgendwie. Mhm. Und das ist schon okay, dass man da anfängt, finde ich so. Das sind ja auch kleine bis mittlere Geschichten so, das kann man machen. Cody Rhodes bekommt schon für mich in diesen Fäden gewisse Dinge mit. Und darum geht's mir und darauf achte ich. Er hat jetzt zum Beispiel in diesem Match mit der letzten Szene, nachdem AJ schon I quit gesagt hat, hat er ihm trotzdem noch die Steel Steps an den Kopf geworfen. So.
Jo.
Und das ist für einen Babyface und das Face der Company nicht selbstverständlich.
Ja.
Das heißt, du gibst hier einem Charakter was mit, was er vorher nicht hatte, nämlich eine kompromisslose Brutalität. Also der kann snappen, so, der kann einmal durchdrehen, weil das ist eigentlich ein Durchdrehmoment. So, weil das muss er nicht machen, er ist ein Role Model. So, in seiner Position musst du eigentlich die Stufen hinlegen und weggehen. Mhm. So, ne? Aber er hat's getan und deswegen hat er was mitgenommen. Und ich gucke halt darauf, wenn Cody Rhodes weiterhin Dinge mitbekommt, die seinen Charakter schärfen, sind diese Fäden okay.
Ja, finde ich sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön beobachtet und sehr gut auf den Punkt gebracht. Es ist halt eine krasse Zäsur zu vorher, ne? Du hattest diese riesige Bloodline-Story,
ja,
die sich so tief durchgezogen hat, so vielschichtig, und gefühlt ist Cody Rhodes jetzt ein sehr oberflächlicher Champ, auf der Oberfläche betrachtet.
Hm.
Oder die Geschichten sind es halt, weil sie eben sehr schnell so rein und raus Geschichten sind.
Ja.
Das gute alte rein raus Spielchen.
Was?
Aber
in den Haggis, ja.
Aber
Gott, wie oft Schotten wohl Sex mit Haggis haben?
Ey,
egal. Oh, okay, boah, ja, egal.
Dunkelziffer.
American Haggis. Ja. Was?
Loch. aber das ist erstens als Zäsur total okay, weil ich glaube, jeder Versuch, eine größere Geschichte direkt an die Bloodline-Story von Cody dran zu hängen, wäre halt darunter völlig untergegangen. So. Mhm. Also man hätte notgedrungen diesen Vergleich gehabt. Deswegen ist dieses so auch ein bisschen Schaulaufen für Cody gerade schon ganz gut und ganz richtig. Mhm. Und er bekommt ja was mit. Und jetzt, wo du es gerade gesagt hast, fällt mir gerade ein, vielleicht ist das, weshalb seine Mutter dabei war. Weil die hat ja noch gejubelt, als Cody AJ nach dem Match ohne Not noch einen mit dem Stufen gegeben hat.
Ja.
Und ein Stück weit hat Codys Mutter durch die Triple-Backpfeife gegen AJ ihm auch den Freifahrtschein dafür gegeben, so ungefähr. Wir hassen AJ jetzt.
Ja.
So. Also vielleicht gibt's da so, vielleicht ist sie das Böse.
Michelle ist das Böse in Cody. Geil, seine ganze Familie turnt gegen ihn.
Sie Teufel und Brandy Engelchen oder sowas.
Ja. Nein, ich glaube nicht, dass man die Mutter noch weiter benutzen wird. Die ist,
auch ein gutes Wahlplakat.
Oh Gott. Ja.
Für sich stehen, einfach ein richtig guter Satz. Ja. Ich glaube nicht, dass man die Mutter noch weiterhin benutzen wird. Können wir die Analyse an dieser Stelle auch beenden, wenn du willst.
Ich drehe doch einfach nicht weiter. Ja. Was ich jetzt sagen alles wollte, gut. Das musst du stehen bleiben. Jetzt.
Gut. Ja. Apropos Unholy Union.
Ja. Sehr schön. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Gute Überleitung. Ja.
Match 2 auf der Card beinhaltete selbige. Also Alba Fire und Isla Dawn, die aus irgendeinem Grund nicht Dawn of Fire heißen oder so, sondern Unholy Union.
Dawn of Fire auch mit Sicherheit eine Magic-Karte.
Oder ein, irgendwie, keine Ahnung, so ein JRPG aus der Super Nintendo-Ära.
Ja,
so.
100 pro.
Ja.
Wäre nicht ich, wenn ich es nicht recherchieren würde.
Breath of Fire gibt's auf jeden Fall, aber Dawn of Fire klingt auch wie so etwas.
Ach, natürlich, Mann.
Ja. Könnte auch ein weiterer Roman über von Dings, George R.R. Martin sein.
George!
Über so den Beginn der Targaryen-Dynastie. Dawn of Fire.
Voll.
So. Oder das Ende eigentlich muss es sein, ne? Dawn ist der Morgengrauen. Genau, ja. Richtig. Nee, dann über den Beginn, richtig. So, war ich doch.
Ist tatsächlich ein Videospiel auch.
Ja?
MSM Dawn of Fire Videospiel.
Ja. Okay, ja, dann kein Wunder, dass sie nicht so heißen. Das dürfen sie wahrscheinlich nicht. Aber dann könnten sie Fire Dawn heißen, oder was weiß ich dann. Auf jeden Fall die beiden.
Elba Isle.
Genau. Elba Island. Die beiden schottischen Damen.
Okay. Das Logo von Dawn of Fire.
Dawn of Fire hat kein besonders cooles Cover.
Nein.
Also jedenfalls, die beiden schottischen Damen mit ihrem Heimspiel traten an gegen die amtierenden Champs Bianca Belair und Jade Cargill und mit Wettstreiterinnen Shayna Baszler und Zoe Stark. In einem Triple Threat Match für die Women's Tag Team Titles.
Kannst du das Gälisch aussprechen?
Was davon?
Triple Threat Match.
Triple Threat Match.
Danke. Ja.
Gern.
Voll, das war schottisch, muss man sagen. Gälisch ist immer was anderes.
Ja, stimmt.
Wer mehr über Gälisch erfahren will, höre unser Preview einfach nochmal.
Ja.
Ihr habt's ja alle gehört.
Ja. Ich glaube, ich habe da auch bereits meinen Peak erreicht. Ich gehe jetzt einfach mit so diesem diesen Akzent, den mir Sons of Anarchy sehr ans Herz wachsen ließ.
Ja, ja, voll.
Chips. Alter. Besser Mann.
Ey, nichts verstanden. Einmal, es gab eine Folge, da war es wirklich wichtig, weil ich wissen wollte, was er sagt. Habe ich Untertitel mal kurz angemacht.
Ich habe immer mit Untertiteln geguckt, wegen Chips vor allem. Ich sag, wie es ist. Ich sag wirklich, wie es ist.
Ich habe irgendwann akzeptiert, dass ich ihn nicht verstehe.
Das kann ich nicht.
Ja.
Aber du siehst, wo es mich hingebracht hat.
Ja.
Kann eins zu eins zwischen Isla Dawn, Alba Fire und normalem Englisch übersetzen.
Ist mega, ja. Ja, genau. Die Unholy Union, das ist wirklich ein Kackname, haben hier jetzt echt gewonnen so und haben diese Tag-Team-Titles mitgenommen. Das ist wild. So, sie haben Shayna Baszler gepinnt. Ist klar, dass Bianca Belair und Jade Cargill nicht gepinnt werden, so in diesem Match.
Mhm.
Ich habe hier so gemischte Gefühle irgendwie. Also im Negativen muss ich sagen.
Ungefähr so gemischt wie der Inhalt eines Lammmagens bei Haggis.
Ungefähr. So, ja.
Ich muss einmal noch mal kurz. War Zwiebel drin in Haggis?
Ja, Zwiebeln sind drin.
Unholy Onion? Entschuldigung. Okay, du hast gemischte Gefühle. Ähnlich gemischt wie der Inhalt eines Lammmagens für Haggis.
Ja.
Weil?
Weil ich die Siegerin nicht so gefühlt habe.
Das ist das Problem hier für mich. Also das wirkt einfach wie so ein kleiner Blowjob irgendwo in so einer kleinen Glasgower Seitenstraße, wo man also
ja.
Also Elba Fire und Isla Dawn haben halt so natürlich haben die auch ihre Pops bekommen. Die waren jetzt aber auch nicht so krass. Mann, die hat man halt wirklich ein Jahr nicht echt gesehen, so, ne, im TV. Die waren einfach nicht mehr da, so, ne, wegen Verletzung auch und so. Die hatten keine Ideen für die. Jetzt kommen die wirklich für dieses eine Event zurück, machen in diesem Match weniger als die beiden anderen Teams. In meiner Wahrnehmung haben die weniger gemacht als die anderen.
Na.
Und gewinnen dann einfach durch so einen sneaky Sieg hier die Titel. Das habe ich nicht so gefühlt. Das ist das Negative daran. Das Positive daran ist, dass ich mich für die beiden freue, weil ich die irgendwie sympathisch finde. Mhm. Und es ein schöner Dienst auch am Publikum ist, so dass da auch schottisches Personal was holt.
Ja.
So, das ist cool für die und für das Event. Und man muss ja auch sagen, diese Tag-Titles sind auch egal. Ne? Also da ist jetzt nichts, das jetzt historisch wird, kein Historiker wird in 3 Jahren darüber reden. So. Aber das Hauptding war...
Ich sehe gerade so eine ZDF-Doku. So einem Dude hinter ihm so ein Bücherregal von... Ne,
während das Medium, in einem Bücherregal.
Genau, das Buch einfach schon längst als Medium abgeschafft. Aber um wirklich zu zeigen, dass es um Historisches geht, nimmt man das da nochmal drin, sitzt in so einem Ledersessel.
Ja.
Und es geht halt um den Women's Tag Title.
Ja, voll. Erzählt von Nikki Bella. Das Gute daran ist, dass Bianca Belair und Jade Cargill die Titel nicht mehr haben.
Das stimmt, absolut.
Das ist das wirklich, das nehme ich hiervon mit. Ich hoffe jetzt einfach, dass man die getrennt voneinander weitergehen lässt, dass Bianca Belair ihren Dienst an Cargill beenden kann und wieder cool sein kann so und nicht mehr dumme, stumpfe, plumpe Superheldin spielen muss.
Ja.
Und dass man mit Jade Cargill vielleicht etwas anderes macht, einen anderen Weg einschlägt, ihr vielleicht einen Manager gibt.
Das wäre eine gute Idee. Ja, das Match selber sah, finde ich, aus wie so, keine Ahnung, wie ein Rehearsal. Haben einfach so Sachen ausprobiert und bei manchen war man so, ach nee, das klappt nicht. Naja, machen wir mal weiter.
Stimmt.
Probieren wir was anderes aus. Oh ja, der war cool. So.
Das trifft es.
So sah es, also, weil die haben durchaus Sachen gewagt da drin. Ne? Ist nicht so, als hätte es da nicht den Versuch gegeben, krasse Spots zu machen. So, aber es war halt wirklich so ein bisschen Hit or Miss. So, Jade hat jede zweite ihrer Aktionen verkackt, jede zweite ihrer Aktionen war dann ganz gut.
Ja.
So, beeindruckend stark war sie halt. Also dieser doppelte Slam, den sie gemacht hat, der war schon crazy, so auch mit dem Zwischenruckeln noch und so. Bianca Belair war in ihren Aktionen im Match halt auch sau cool, muss man ihr halt lassen. Also das legt sie ja nicht plötzlich ab so. Aber alles, was sie halt außerhalb des Ringes mit Jade Cargill machen muss, ist sterbenslangweilig. So, und und Shayna und Zoe sind halt einfach gut im Ring. Und Alba Fire und Isla Dawn haben, finde ich, so das gemacht, was man hier von ihnen erwarten kann. Zwischendurch so ein bisschen Pops eingesammelt, paar Aktionen schon gezeigt, fand ich. Und am Ende halt dann nicht nur sneaky, sondern durchaus auch clever gewonnen. Und das, finde ich, ein wichtiges Detail. Mhm. Du hast auch beim Gucken nochmal drauf hingewiesen, als die Wiederholung kam. Ach, schau mal, Alba Fire hält da hinten Jade Cargill und Bianca Belair fest, dass die nicht eingreifen können, so während Isla Dawn den Pin abstaubt. Und genau das ist eigentlich das, was hier essentiell ist für den Sieg von den beiden. Mhm. Sie haben daraus halt mitgenommen, dass sie als nicht nur als Abstauber, sondern schon auch als fähige Champs daraus gehen, die halt was können, mindestens zumindest einen Moment abpassen und dann halt klug präsent agieren. So. Mhm. Und das ist für so ein Heel-Team, das sie essentially sind außerhalb von Schottland, schon völlig okay, so, die sind durchaus besonders von ihrem Auftreten, so. Warum nicht? Interessanter als das, was Bianca und Jade gemacht haben, oder anders, uninteressanter als das, was Bianca und Jade vorher gemacht haben, können sie auch nicht sein. Also, why not?
Das ist wahr.
So, also wirklich, why not? Und wir haben es in der Preview schon gesagt, ne, Alba Fire sehe ich halt mega gerne im Ring. Isla Dawn ist halt irgendwie special, auch wenn sie nicht besonders viel kann, ist sie irgendwie special. Hm. Why not? Let's see. So.
Ja, ach, das stimmt, ja, stimmt mich schon wieder ein bisschen milder, was du sagst. Mit den, ja, kann ich annehmen. Ja.
Mal gucken. Es war nicht das schlechteste Match des Abends, auf jeden Fall.
Nee. Nee, war es nicht.
Kommen wir zum besten Match des Abends, Fragezeichen?
Ja, auf jeden Fall. Also wirklich, das 22 Minuten einfach, krass, auch 22 Minuten.
Mhm.
Das war länger als das Main Event.
Ja.
Sami Zayn und Chad Gable, Alter. Ey, Ich habe mal irgendwann nach so einer Viertelstunde oder so zu dir gesagt, so ey, die beiden, so die können einfach immer weiter wresteln, wenn es nach mir geht, so ne. Ja. Alles, was die machen, ist geil. Jeder Lock-up und so, jeder Transition, das ist alles geil.
Ja, Loch-up.
Loch-up. Entschuldigung. Wir ohne Scheiß, also Sami Zayn und Chad Gable sind vielleicht momentan für mich so, wenn ich mal so gerade so die WWE-Guys durchgehe und so, einfach die geilsten Hunde so im Ring. Das macht so Spaß, die zu sehen, was die da machen, wie die ihre Dinge machen, wie die technisch vorgehen, wie die mit Intensität arbeiten, so ihre Charaktere noch da reinlegen. Das ist nahezu perfekt. Und dieses Match war meiner Meinung nach ein perfektes Match. Mhm. Es war nichts daran auszusetzen. Es ist nur geil gewesen, in jeder Hinsicht.
Jeder Pin, jedes unten liegen beim gecovert werden, so, und dabei halt wirklich so aussehen. Weißt du, es gibt immer wieder diese so, ich hatte erst letztens bei SmackDown, ich weiß nicht, da war das auch irgendjemand Erfahrenes. Das hat mich angekotzt, wo man so richtig sieht, wie jemand mit offenen Augen den Pin über sich ergehen lässt bis zum Three Count. Hasse ich.
Ja.
Wirklich hasse ich.
Ja.
Wenn du wach bist, kick raus. So, wenn nicht, dann spiel wenigstens, dass du nicht rauskommst.
Das war entweder Gargano oder Jumper, glaube ich.
Kann sein.
Spielen
einen Attempt, vielleicht, ja. Also weiß ich nicht. So, ja. Aber ne, oder Theory kann auch sein. Ist auch egal.
Mhm.
Aber es mag wirklich in dem Aufeinandertreffen gewesen sein. Und hier war alles drin, ne? Also es gab mehrere Momente, wo sowohl Zayn als auch Gable mir glaubwürdig verkauft haben, das war es jetzt. Selbst wenn ich wusste, dass es das nicht war, weil der Move das nicht hergibt.
Ja.
Und genau darum geht es ja.
Ja.
Genau darum geht es ja, dass ich spätestens nach der Hälfte des Matches vergessen habe, dass ich ja eigentlich weiß, wie lange sowas geht und was passieren muss,
ja,
bis jemand gewinnt. So. Und erst dann funktioniert es auch, wenn man über diese Grenze tritt. Und das haben sie hier ja auch gemacht.
Schön gesagt, so. Das stimmt. Ja, das war die Qualität eigentlich.
Und wenn du dann halt auch so einen Moment hast, wie Sami Zayn läuft an zum Hell of a Kick und Chad Gable war vorher durch einen Exploder in die Ecke, ne, ganz üblich eingeleitet zu dem Ding und richtet sich halt auf und steht in der Ringecke. So.
Ja.
Und du weißt aber, weil man dir über Monate und lange Zeit erzählt hat, Chad Gable ist ein smarter Motherfucker, so, der wird sich da nicht selber Sami Zayn zum Fraß vorwerfen. Genau das passiert. Aber du nimmst es halt trotzdem mit, dieses typische Aufrichten, das du erwartest bei diesem Move, und Chad Gable rollt sich aber raus.
Ja.
So, und es ist total wichtig, dass das passiert. Und jedes dieser Details hat in diesem Match gesessen. Da gab es keinen Scheiß.
Ja.
Das ist wirklich. Also jede Kleinigkeit, jedes Dinge, auf die man sonst halt nicht achtet, war fantastisch. Das war wirklich ein mustergültiges Wrestling-Match in jeder Hinsicht. Ich habe denen das halt einfach geglaubt.
Ja.
So. Sky. Fight forever.
Fight forever, ohne Scheiß. Das trifft auf dir zu.
Wirklich, hätte ich hier gerne haben können. Plus, es hatte ja nebenbei auch noch eine ziemlich coole Storyline.
Genau, kommt auch noch dazu, ne?
Ja.
Ja. Otis trotz Haggis-Koma. Wahrscheinlich. Ja, genau. Alles, was man mit Alpha Academy gemacht hat, ne? Hat man hier weitergetragen. Ist das für dich jetzt ein Ende dieser Story gewesen? Ist das eine Trennung gewesen oder geht das noch weiter?
Nee,
also zwischen Alpha Academy?
Nee, das geht noch weiter.
Okay.
Also, Otis hat sich in dem Moment für Maxine entschieden. So. Das ist erstmal ein Ding, so zwischen Chad Gable und Maxine sich entscheiden, aber das ist noch kein endgültiger Turn gegen Chad Gable.
Mhm.
So, da kann man an Otis Gewissen noch ein bisschen länger rütteln.
Ja.
Es sieht halt eher, also vor allem hat sich Maxine ja zuerst quasi, sie ist diejenige, die aktiv richtig gegen Chad geturnt ist ein Stück weit.
Mhm.
Sie hat sich dafür entschieden, Sami nicht anzugreifen, als Chad das von ihr wollte. Otis hat, also ne, sie hat einfach auch gesagt, es gab nur Ja oder Nein.
Ja.
So, und bei Otis gab es halt Chad folgen oder Maxine außer Gefahr bringen.
Ja.
Und er hat sich dafür entschieden. Und das, finde ich, ist nochmal eine andere Entscheidung. Und es gibt ja nochmal Storyline-mäßig auf jeden Fall Futter, das weiterzuerzählen.
Ja.
Und das sehe ich da halt auch. Und Chad Gable war ja schon auch nochmal richtig sauer nach dem Match.
Einfach steinernes Close-Up.
Ja.
Während der Schweiß läuft, so super gut gemacht. Ja, Gable ist auch wirklich so mimisch und so, auch so krass. Die Körpersprache, so ist ein geborener Heel eigentlich, wirklich.
Ist unglaublich, wie gut der ist.
So hat er auch angefangen, so, ne? Also jede Faser wirklich von seinen extrem heftigen Muskelfasern spielt einfach seinen Charakter so gut mit.
Ja, Chad Gable ist super krass. Wirklich, einer meiner Favorites gerade.
Und dann wresteln die halt auch wie die Irren so, ne? Jeder fucking Suplex, von denen es viele gab, immer so mit dem maximal hohen Angle so geworfen und sowas, ne? Das tut weh. Also das tut wirklich weh, einfach wie die agieren so. Diese Submissions, ey, immer diese Armbars von Chad Gable immer so super schnell angesetzt.
Ja.
Das ist einfach 1A.
Wie geil, es stimmt, wie geil diese Takedowns für die Armbar sind und so. Es ist schon echt schön.
Ach so, Chad Gable hat ja noch versehentlich, vermutlich, Maxine Dupri sogar noch irgendwie am Bein erwischt und die ist ja eh schon verletzt da.
Genau, Sammy hat ihn da reingeschleudert.
Das ist halt noch so ein bisschen, genau. Das hat auch so ein bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht für Otis, so, glaube ich. Ja. Dass er dann wirklich sie erstmal rausgebracht hat. Ach, Otis und die Girls, ey. Er hat immer die hübschen Blondinen.
Otis und die Blondinen.
Das ist wundervoll.
Ja. Oder Buchtitel.
Ja.
Ja. Über seine Karriere wird man mal sagen. Seine WWE-Doku irgendwann. Otis and the Blondes.
Ah. Ja.
Sehe ich, ehrlich gesagt. Network Special.
Oder halt Dark Side of the Ring. So. Ja. Ja. Okay. Gut, ja. Sami Zayn hat am Ende hier gewonnen.
Yes.
Nach dem zweitlängsten Match des Abends. Wundervolles Match. Also wirklich Match des Abends für mich.
Und damit für dich auch sicher gemacht, dass du das Tippspiel für Clash at the Castle an dich gerissen hast. Das waren die beiden Matches, nämlich die wir unterschiedlich getippt hatten.
Stimmt.
Das Main Event und dieses hier.
Ja.
Ja.
Alle richtig geil.
Muss man ja auch mal anerkennen. Nee, nicht alle richtig, weil Bianca Belair und Jade Cargill haben nicht gewonnen.
Scheiße.
Da haben wir uns beide geirrt.
Scheiße, ey.
Ja, aber also wirklich, Sami Zayn gegen Chad Gable, safe Match of the Night. Für mich auch mein Lieblings-Chad Gable-Match in recent memory. Hat mir auch noch mal besser gefallen als seine Aufeinandertreffen mit Gunther.
Ja.
Einfach, weil die beiden so gut zusammenpassen.
Ist so, ne?
Ja.
Die können halt noch viel mehr miteinander machen, habe ich das Gefühl.
Ja.
Ich weiß gar nicht warum, aber es ist so, ja.
Naja, weil Gunther halt auch einfach ein bisschen schwieriger zu handeln ist für Chad. Ich bin jetzt nicht 2 Meter groß, Gable.
Ja, weiß ich nicht, aber ja, das ist glaube ich nicht der Grund, weil Chad Gable kann ja schon diese ganzen Sachen machen. Der macht ja auch seinen komischen Rolling Suplex da und so. Mhm. Der ist ja stark, der kann diese Dinge tun. Gunther ist nicht so schwer, ist halt riesig.
Ja, ist halt unpraktisch. Ist
nicht so schwer, glaube ich, ja. Naja.
Egal. Also, aber ich meine auch im Sinne von, der kann halt mehr mit dem machen, im Sinne von, der ist halt nicht so, also Sami Zayn ist halt nicht so protected wie Gunther.
Ach so, meinst du?
Weißt
ja,
du?
Ja.
Er darf halt mehr auspacken gegen den.
Genau,
er ist mehr auf Augenhöhe.
Tun. Ja. So. Und da tut Chad Gable auch das ganze Heel-Dasein auch gut, weil der kann ja diese ganzen fiesen Sachen auch machen gegen das Babyface.
Ja.
Ein Babyface hat halt keinen Schutz, so, ne? Die werden mit allem zugeballert, was geht, so.
Korrekt.
Ob es jetzt Cody Rhodes war hier oder eben Sami Zayn, so, ja. Oder Bayley, die auch ziemlich viel einstecken musste, um mal überzuleiten. Faces kannst du halt wirklich einfach richtig geil wegficken.
Ja.
Kack. Also allein deswegen wäre ich schon lieber ein Heel. Hey, ist ja so.
Ja.
Krass.
Willst du deine Überleitung noch zu Ende machen?
Eigentlich nicht. Ich fand das Match nicht so gut. Will darüber gar nicht reden. Ja, Bayley verteidigt gegen Piper Niven. 13 Minuten.
Ja. Who is this masked woman? Das ist alles, was ich dazu sagen will. Wade Barrett. National Treasure of Great Britain.
Ja. Ja, Chelsea Green eliminiert von Charles Robinson zwischenzeitlich, musste raus, kam wieder als Luchadora.
Ja.
Chelsea
Who is Green. This masked woman? Also wenn wirklich, wenn Wade Barrett für diesen Kommentar nicht zum Ritter geschlagen wird, weiß ich auch nicht.
Ja, er ist jetzt gerade in der Gegend so, könnte auch mal kurz einmal zum Ritter gemacht werden.
Ja.
Stimmt.
Ja, sonst war das tatsächlich eine relativ müde Vorstellung.
Jo.
Zum Ende als Piper bisschen wirklich so Power-Moves ausgepackt hat, wurde es geil. Sie hatte so einen richtig geil hingerotzten Yuranagi. Yuranaga. Yuranaga. Der war besser.
Hört sich an, als wenn eine Schlange flucht.
Ja, Stings, Slytherin. Pasel.
Ja.
Pasel. Ja, also da wurde es dann halt irgendwie ganz okay, aber davor, also wirklich so die erste, weiß ich nicht, das erste 2/3, 3/4 oder sowas des Matches waren halt irgendwie uninspiriert und langweilo. Da hat es dann daran gekrankt, dass irgendwie auch klar war, dass Piper Niven hier gar keinen Stich hat. So.
Mhm.
Also weißt du, bei den, ist jetzt nicht so, als hätten sich Alba Fire und Isla Dawn im Vorfeld irgendwie groß angekündigt als mögliche Titelkandidatinnen. Aber da hast du sogar noch zu Beginn des Matches gesagt, irgendwie könnte ich mir aber auch vorstellen, dass sie den Sieg einfach mitnehmen aus dem Ding. Ist ja ein Triple Threat, so dann pinnen die halt Zoe. Ja. Am Ende war es Shayna.
Ja.
Aber dennoch, das ist halt der Punkt. So, da konnte man sich das irgendwie vorstellen. Bei Bayley gegen Piper hat also wirklich lag so weit weg. Ja.
Piper Niven ist halt überhaupt nicht ready, so, ne? Die, ich möchte sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von Piper Niven, so. Weil in der Preview war ich noch ein bisschen zuversichtlich und hab gesagt, ich freue mich so auf sie, dass sie mal so ein Showing bekommt und so. Aber wie gesagt, ich erinnere sie auch wirklich aus Vorzeiten, so. Vielleicht ist sie auch einfach nicht mehr die, die sie mal war. Die Viper, die sie mal war, so. Piper ist keine Viper. Ja, hat mich enttäuscht. Also, sie hat auch zu wenig gebracht, so irgendwie. Ihr Charakter gibt zu wenig. Wann hätte er auch was sein können, so. Sie war jetzt auch immer nur so der Muskel von Chelsea Green.
Ja.
Das ist einfach alles zu wenig gewesen, so. Und deswegen hat man ja auch nur 13 Minuten gemacht.
Ja. Auch Bayley hat hier kein geiles Match geliefert, so. Das war insgesamt eine müde Vorstellung.
Da werden HistorikerInnen nicht drüber reden in 3 Jahren.
Das ist wohl richtig.
Ja.
Ja.
Irgend so ein verfickter Streamer wird da vielleicht nochmal eine Episode zu machen. Weiß ich nicht. Keine Bücherregale für Piper Niven.
Keine Bücherregale für Piper Niven.
Ja.
Auch das ist eine sehr gute Forderung für ein Wahlplakat.
Voll die Weirdo-Partei, ey. Niemand weiß, was die wollen. Weißt du, war irgendwie gewalttätig, aber irgendwie alles, auch irgendwie
alles,
Namen
was mit
rein.
Keine anfängt, klingt immer wie eine gute Parole. Keine Bücherregale.
Ja. Geil.
Cool.
Gut. So, das war's auch schon.
Das war, genau, das war das Event über Damian Priest und Drew McIntyre haben wir schon zu Beginn gesprochen.
Ja.
Oh, aber apropos eine Sache tatsächlich noch. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Es gab im Vorfeld auf dem WWE-Account, glaube ich, ein richtig schönes Backstage-Segment von Piper Niven und Drew McIntyre, nämlich als letzterer in die schottische Wrestling Hall of Fame aufgenommen wurde.
Hm, hab ich gesehen.
Ja. Wo sie halt so einen Talk darüber gehalten hat, wie Drew halt so der Türöffner und der Barrier Breaker für schottische WrestlerInnen ist. Das ist das fand ich sehr schön. Das hat mir gut gefallen.
Mega gut, ja. Ach, Drew McIntyre ist auch ein wirklich sympathischer Motherfucker, so, ne? Das so, mit diesen ganzen Tierheit, die er ausstrahlt und so, ist halt wirklich auch ein netter, sympathischer Dude, so, der witzig ist und so. Und der kriegt's auch, glaube ich, irgendwie hin, so auf dem Boden zu bleiben, obwohl er gerade echt richtig, ja, auf so einem Höhenflug ist und so, das muss man auch erstmal schaffen. Was auch daran liegt, glaube ich, dass er eben auch so viele Tiefen durch hat, so und sowas. Und das jetzt wirklich mit einer Demut auch alles würdigen kann.
Naja,
irgendwie, ne? Der war halt am Arsch, so, der ist da rausgeflogen, das war alles Kacke mit 3MB und Alkoholproblemen und die ganze Scheiße, hat er alles durchgemacht, hat sich dann wieder aufgebaut und so. Das sind halt diese Dudes im Wrestling, so, vor denen ich halt so einen Respekt habe. Das sind halt diese John Moxleys und so, diese Typen, die so fallen irgendwie, ne? Cody Rhodes ist nie so richtig gefallen, aber er musste halt auch gehen und sich neu aufbauen und so. Und das ist so geil, dass diese drei genannten jetzt zum Beispiel so, ne? Cody Rhodes, John Moxley und Drew McIntyre einfach gerade oben auf sind. Und zwar maximal, die regieren gerade Wrestling. So. Und das sind alles wirklich richtig geile Stehaufmännchen, die so in sich selbst investiert haben. Das ist irgendwie mehr wert, als wenn du so irgend so ein gelecktes Fabrik Subjekt hast, also irgend so ein Typ, der einfach so straight von 0 auf 100 irgendwo hingebaut wird, so, ne?
Ja.
So ohne irgendwelche Probleme und so. Das ist nachhaltiger, weil wenn du so einen Weg gehst wie Drew McIntyre.
Der Weg, den diese drei gegangen sind in ihrer Karriere, hat ihn halt so ein bisschen unfreiwillig auch einfach den Stoff mitgegeben, den sie jetzt in Geschichten weitererzählen können. Ne? Also ich meine, die Story von Drew McIntyre ist ja gerade die von immer so kurz davor sein, diese große Erlösung zu bekommen und sie halt einfach weggeschnappt bekommen. So dieses eben nicht sich selbst gerecht werden können. So. Und dann hast du mit CM Punk halt den Wichser, der dir immer dieses Schnippchen schlägt.
Ja.
Das ist natürlich ein selbstironisches Spiel mit dem eigenen Schicksal, wenn man so will. Ne? Also das ist eine Geschichte, die hat das Leben auch ein Stück weit für ihn geschrieben. Oder mit zumindest. So auch, dass er ausgerechnet in der Pandemie dieser Champ war. So.
Ja.
Und dass das retrospektiv so total unzeitgemäß wirkt. Weil wir einfach so einen Sprung gemacht haben von den Endausläufern der Vince McMahon-Ära zu dem, was wir jetzt als WWE-Produkt haben. Das wirkt ja wirklich extrem altbacken, was noch vor 2 Jahren normal war.
Sie.
So.
Ja.
Und es gibt noch einen vierten Namen, den ich da reinwerfen würde, und das ist Roman Reigns. Das ist jetzt diese und diese lauten We Want Roman Chants gibt, wenn Solo Sikoa ans Mikrofon tritt, das ist auch so eine Nummer. Also ich meine, auch Roman Reigns war dieser Typ, den die Maschinerie in Form von Vince McMahon und allen um ihn herum mit Anlauf in deinen Rachen quetschen wollte, wie Haggis einem Vegetarier.
Wow. Ja. Wahlplakat, mehr Haggis für Vegetarier.
Was?
Und dann die Wyatt Family mit den Schafmasken auf dem Plakat.
Boah, Wyatt Family, schwieriges Thema vielleicht in Schottland, weiß man nicht.
Wählt Wyatt. Ja.
Ja. Rest in peace, Bray Wyatt. Jedenfalls, also auch ne, Roman Reigns ist so ein Typ, der jahrelang halt auch so über das Unangenehme hinaus ein Star sein sollte. Dann hat das Publikum erstens und dessen Resonanz ihm da ein Schnippchen geschlagen, so, und das war sicherlich psychisch nicht einfach, damit klarzukommen, so. Und dann hat ihn aber ja auch das Leben eingeholt, ne, mit seiner wieder aufflammenden Leukämieerkrankung, so. Mhm. Und der Entscheidung, in der Pandemie komplett rauszubleiben und dann halt eben alles nochmal komplett neu zu bauen und aus dem, inklusive dem ehemaligen Big Dog-Ding, halt was Neues zu machen und das nochmal zu versuchen und damit das Risiko zu gehen, einfach eben nicht nochmal zu versuchen, als Face zurückzukommen, sondern die Geschichte erst einmal mit aller Härte und den Charakter mit aller Härte durchzudrücken. Ja, und jetzt finden die Leute genau das geil, weil es halt irgendwie eine Geschichte ist, die sie auch ein Stück weit mitgeschrieben haben, die die Person mitgeschrieben hat und nicht nur irgendwelche Writer. So.
Das verdient höchsten Respekt auch mit Reigns so. Aber ich würde ihn tatsächlich da rausnehmen bei aus dieser Aufzählung, wenn wir auf der anderen Seite Cody Rhodes, John Moxley und wen hatte ich eben noch?
Drew McIntyre. Weil er nicht so self-made ist.
Also Roman Reigns war halt immer protected von WWE. Ja. Das ist der große Unterschied. Der war immer da. So, der musste nicht wirklich sich woanders aufbauen. So, der musste das Ding nicht verlassen. So, der war sein Leben lang quasi da. So, ne? Also seine Karriere lang, seit er kein Footballer mehr ist. So, das ist, glaube ich, der große Unterschied. So, aber natürlich. Mhm.
Guter, wichtiger Unterschied, tatsächlich. Ja, wichtiger Unterschied.
Dieses einmal noch woanders sein und so, ne. Was, ey, guck dir mal Cody Rhodes und Drew McIntyre an, was die für eine Karriere hatten außerhalb, ne. So, das ist der Wahnsinn. Also jetzt Cody Rhodes hat ja bei SmackDown sogar noch Ring of Honor erwähnt.
Ja.
Einfach mal so.
Alle Namen gedroppt, New Japan Pro Wrestling, nur Ring of Honor, nur, and you founded that other company, ja. You founded another company and left that too.
Ja. Ja. Genau, Drew McIntyre war dann noch irgendwie Impact Champ und sowas. Ja. Über John Moxley müssen wir hier nicht reden, so, ne? Mehrfacher AW Champ, aktueller IWGP Champ. Yep. Also der Typ ist völlig drüber.
Ja.
Also wenn der mal irgendwann zurückkommt zu WWE auch, ne? Wie heftig das wäre.
He never will.
Glaube ich auch nicht.
Nee.
Glaube ich auch nicht. Bei ihm würde ich es auch eher ausschließen.
Die interessante Frage zur Karriere von John Moxley wird tatsächlich sein, wird man ihn in die WWE Hall of Fame aufnehmen, obwohl er den Großteil seiner wichtigen Errungenschaften außerhalb von WWE erreicht hat? Denn die Hall of Fame versteht sich eigentlich schon mehr so als eine Wrestling Hall of Fame, denn als reines WWE-Ding.
Ja. Der wird reinkommen. The Shield wird reinkommen.
Mindestens The Shield, aber auch John Moxley beziehungsweise Dean Ambrose als solcher.
Dean Ambrose nicht. Mit Shield wird er reinkommen. Glaube ich, ist meine
Spekulation. Mit Shield safe, denke ich auch.
Zu heftig.
Ja.
Aber auf jeden Fall, wenn John Moxley seine Karriere beendet hat. Glaube ich. Also.
Ja, ja.
Ja. Und die haben ja auch alle Jungs haben ja noch ein bisschen was.
Definitiv. Aber das wird tatsächlich spannend sein. Ich könnte mir ehrlicherweise in einer, also auch hier wieder, ne, in einer Paul Levesque-Welt könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man da über diesen Schatten springt und drauf scheißt.
Ich kenne diese Welt nicht. Du meinst die Logan Paul Levesque.
Selbstverständlich.
Ja. Ja. Ja, genau. Wenn das jetzt unter Vince McMahon wäre, so, nein, Mann, der würde die Ambrose niemals irgendwo aufnehmen. Niemals. Aber, ne, Triple H und Dean Ambrose haben ja auch einfach wahnsinnig viel zusammengearbeitet, so, ne? Das ist
krass. Wenn du Dean Ambrose sagst, habe ich einfach einen anderen Typen vor Augen, als wenn du John Moxley sagst. Das ist schon bemerkenswert.
Ich sehe optisch, wenn ich Dean Ambrose sage, sehe ich immer Chris Sabin erst. Die haben so eine gewisse Ähnlichkeit mit den Haaren und so, weißt du?
Ja.
Irgendwie ganz komisch.
Ja, ja.
Ja.
Weird. Geil.
Gut.
Ja.
Ja, ich würde sagen, wir sind hiermit durch.
Ja, was ist dein Gesamtfazit zu dem Ding?
Oh, Spaß gemacht insgesamt. fand ich eigentlich ganz gut. Aber war halt eben das, was ich erwartet habe, ne? Also fand ich gut in dem, was ich erwartet habe. Hat meine Erwartung jetzt nicht untertroffen oder so. Weil es einfach ein geiles internationales Event war mit einer guten Stimmung, ein paar guten Matches, ein paar Ups und Downs und einem überragenden Main Event. Und halt eben diesen Match of the Night um den Intercontinental Title. So, das reicht für mich, das ist cool. Ich mag auch 3 Stunden. Pay-Per-Views war exakt 3 Stunden lang hier.
Ja.
Mit komischen Werbungen und so und Einspielern skippen kann man hier auf 2,5 Stunden oder so oder 2, 3 Viertel. Mhm. Das ist schon eine richtig geile, angenehme Zeit so für so ein PLE. Ja, und das zeigt halt weiter, dass diese Events halt einfach dann doch auch Spaß machen, einfach während man sie guckt. Bei aller Kritik, die ich jetzt nicht nochmal wiederholen will, die ich bei diesen internationalen Europa-Events habe, habe ich in der Preview schon was zu gesagt, macht es trotzdem Spaß beim Gucken. Und auch das habe ich gesagt. So, ich freue mich darauf, das zu sehen. Ich werde mich darauf freuen, Bash in Berlin jetzt zu sehen. In wenigen Monaten, Alter. Ne? Guck mal, wir haben, der Juni ist auch schon
2 Monate.
Nicht mehr lang. Und dann,
Alter, das sind 2 Monate, ja.
Ich war jetzt
also noch, so 2,5.
Ich war jetzt am Samstag noch an der Uber Arena. Habe mich schon mal ein bisschen umgeguckt. Hm. Schon mal geguckt, wo wir da, an welchen Fels wir pissen. Wo da rauskommen. Ja, also das wird richtig geil. Ach, ja. Das geht bald los, ey.
Das geht tatsächlich
Road bald los. Road to Bash in Berlin, Alter.
Ja. Ja.
Ja. Ja, und du?
Ja, sehe ich tatsächlich ähnlich. Und wenn man jetzt mal vom Vergnügen des Guckens selbst absieht, hier sind ja doch einige Sachen passiert, die nicht unwichtig sind und die durchaus so eines Events auch würdig sind, ne? Also klar, wir der bedeutungsloseste Titel auf der Card hat hier die Besitzerinnen gewechselt. Das können wir kurz ausblenden, aber die Sami Zayn Chad Gable Story, das ist schon was, so. We Want Otis Chants sind real und laut.
Ja.
Und das Wiederauftauchen von CM Punk ist halt auch nichts, was du einfach mal so irgendwie gratis verteilst, so, weißt du, sondern das ist wohlgetimed, gut getimed, das hat dieses Schottland-Event gebraucht, das ist natürlich auch für einen CM Punk nochmal ein extra Arschloch-Effort, so weit zu reisen dafür, nur um Drew McIntyre ein Bein zu stellen.
Ja.
So.
Ja.
Beziehungsweise ein Bein zwischen seine Beine zu stellen mit Anlauf.
Sehr schön, ja.
Das ist schon was, so, das ist kein kleinen Scheiß, nee. Ja, gute Sache. Bock gemacht.
Cool.
Bin gespannt. Und das ist halt der gute Ausklang für so ein Event. Ich bin gespannt, was jetzt als nächstes passiert.
Michael Cole hat noch gesagt am Ende, Raw wird eine Must-See-Episode, findet heute Abend statt.
Das Show
Wenn ihr das hier hört, ihr hört das vielleicht am Dienstag erst hier. Ja, guckt Raw.
Yo.
Sollen wir diese Episode noch mit dem Begriff beenden vielleicht? Du hattest einen Vorschlag für den Tag-Team-Namen von Shayna Baszler und Zoe Stark.
Ich kann in diesem Podcast völlig gefahrlos Endzeitfotzen sagen.
Warten, links, rechts, zack, vorbei.